Eine Katze unterm T-Shirt scheint Georgia nicht unbedingt glücklich zu machen, wie ihr Gesicht gerade beschrieben hat.
Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt hier im Raum ist. Die wurde gerade eben vermisst. Alle dachten, die ist draußen. Auf einmal kommen da Krallen an meinem Bein. Das war eine sehr, sehr unerwartete Überraschung. Nicht gerade positiv.
Okay, halten wir fest. Ein Faktor für Glücksbremse ist Krallen im Bein.
Ja, Krallen im Oberschenkel. Sehr unfein.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Bonjour, bonsoir. Salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
It's a ninky dinky do da morning.
Okay.
Das stimmt auf so vielen Ebenen nicht.
Ja, seid ihr glücklich?
Naja, für uns ist jetzt Wochenende, also klar. Sorry an alle Hörer.
Vielleicht macht euch das Wochenende aber auch traurig, weil ihr so gerne arbeiten geht.
Ja. Ich werde mich jetzt 48 Stunden lang ins Bett legen und mich dann wieder freuen, dass ich Montag arbeiten darf.
Bis dahin wälzt du dich hin und her und links und rechts und vermisst dein Büro.
Ja, zwischendurch stehe ich auf, mache mir was zu essen und gehe dann wieder ins Bett. Das geht schon, also es hält man aus.
Ja, es geht heute ums Glück. Was bedeutet Glück? Was ist für uns Glück? Was ist für euch Glück? Was hält die Gesellschaft vielleicht für Glück? Eventuell scheiden sich da die Geister.
Ja, allerdings. Ich habe vor 2 Wochen gerade ungefähr gelesen von einer Studie, die genau diese Frage untersucht hat in Deutschland, wo jetzt so Menschen besonders glücklich sind und wo nicht. Das fand ich ganz interessant. Insbesondere fand ich interessant, dass das Bundesland, aus dem 2 der anwesenden Herrschaften hier stammen, nämlich das wunderschöne Mecklenburg-Vorpommern, in der Liste der Länder mit den glücklichsten Menschen einen soliden 16. Platz hat. Das ist doch nicht schlecht. Unsere Nachbarn aus Schleswig-Holstein sind die glücklichsten Menschen, warum auch immer. An der Ostsee kann es nicht liegen, offenbar. Und ja, Nordrhein-Westfalen, das zweite hier vertretene Bundesland, ist im oberen Mittelfeld, sagen wir mal. Ja, was stimmt denn da nicht, Mike?
Was stimmt bei euch nicht?
Ja.
Ja, es kommt drauf an. Aber wahrscheinlich wird ein großer Punkt der Glücksfaktoren einfach nicht erfüllt sein. Und ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen. Es ist die politische Stabilität.
Ich dachte, das soziale Miteinander.
Nee, das hat sich ja seit Ewigkeiten nicht geändert und wir waren vor Jahren noch wesentlich weiter oben.
Politische Stabilität auf Deutschland bezogen? Weil dann ist das irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, ein Perpetuum mobile? Nee, ich glaube nicht. Weil Mecklenburg-Vorpommern halt auch eins der Länder ist, wo die AfD ganz besonders weit oben liegt, um nicht zu sagen in Führung in den Sonntagsfragen hinsichtlich der nächsten Landtagswahl. Und gerade das ist doch ein Faktor für die politische Instabilität, wenn man es so nennen möchte. Denn dieselben Leute, die die AfD wählen würden, sind dann unglücklich, oder wie?
Ja, deshalb wählen sie ja die AfD, weil sie aktuell total unglücklich sind.
Ja, aber sie sorgen dadurch, also für diese Unterstützung der AfD, doch erst für diese Instabilität, die wiederum zu ihrer Unglücklichkeit beiträgt.
Menschen tun in seltensten Dingen, insbesondere bei Wahlen, etwas, was ihnen nutzt.
Ja, da ist was dran. Mein Eindruck ist jedenfalls der, dass sie sich irgendwie in den eigenen Schwanz beißen. Also jetzt nicht wortwörtlich, wobei das wahrscheinlich auch lustig wäre. Aber ich kann da Ursache und Wirkung nicht so richtig erkennen.
Tja, schwierig zu sagen.
Aber wie geht's euch denn? Also es wurde dort abgestimmt, auf einer Skala von 0 bis 10 sollten die Befragten ihre Zufriedenheit bestimmen. Es lag letztlich alles so zwischen 6 und 7,2 im Prinzip, im Durchschnitt. Wo würdet ihr euch denn da einstufen? Hättet ihr den Schnitt eures Bundeslandes hart nach oben oder unten gezogen?
Puh, wo liegt denn mein Schnitt vom Bundesland? Ich weiß, er war relativ gut, aber...
Nordrhein-Westfalen hat eine glatte 7.
Ja, hart runterziehen würde es jetzt nicht. aktuell persönlich diese Woche eine 6. Es war eine beschissene und anstrengende Woche, aber insgesamt wahrscheinlich eher so 6, 5, 7 mit dem Dreh.
Solltest nach Mecklenburg ziehen, hier bist du unter deinesgleichen.
nee, lass mal. Nicht noch ein Umzug. Dann hau ich den Schnitt so richtig runter, also direkt wieder eine 5 oder sowas, wenn ich nochmal umziehen muss.
Ja, also ich denke, beeinflusst hätte ich es nicht. Dazu wurden wahrscheinlich zu viele Leute befragt. Aber mit so einer 8 bis 9 auf jeden Fall weit oben.
Das ist wirklich krass weit oben.
Begründung erfolgt dann gleich.
Würde ich aber auch sagen. Also ich glaube, wenn man jetzt so die allgemeine Lebenssituation betrachtet, dann gab es selten Situationen, in denen ich glücklicher war als aktuell. Oder ja, aktuell. Also jetzt nicht heute konkret. Heute bin ich etwas unglücklich, weil ich auch wieder hart auf Klo muss, unter anderem. Aber so grundsätzlich, ja, also definitiv über dem Schnitt. Das ist halt wirklich immer eine Frage, ne, wie man Glück definiert oder welchen Scope man da ansetzt. Ne? Wie du sagtest, Georgia, du hast jetzt eine stressige Woche gehabt. Bist du deswegen unglücklich? Wie schwer haut eine stressige Woche rein, wenn man auch so die Grundvoraussetzungen des eigenen Lebens betrachten könnte in dem Urteil, ob man glücklich oder unglücklich sein sollte? Ne? Allein, dass man in Deutschland lebt, ist im Vergleich zu vielen, vielen Alternativen wahrscheinlich schon etwas, worüber man theoretisch glücklich sein kann. Es ist halt wirklich eine extreme Frage der Perspektive.
Es ist halt auch immer dieses Jahr, wenn du halt unglücklich bist, dann musst du dir erstmal bewusst machen, wofür du eigentlich alles dankbar sein kannst. Ein Dach über dem Kopf, was zu essen, Klamotten, kein Krieg, irgendwo halt auch Stabilität und Sicherheit. Also diese ganzen Sachen, die wir an Vorzügen haben. Ich kann auch meine Meinung kundtun, ohne dass ich dafür jetzt gleich, keine Ahnung, irgendeine Sittenpolizei vor der Tür stehen habe, die mich dann irgendwohin abführen. Und ich war vermutlich nie wieder gesehen werde.
Jetzt sind wir auch schon sehr tief in der Psychotherapie. Und da ist das ein großer Bestandteil. Insbesondere bei depressiven, Unglücklichen.
Mhm.
Im Grundtenor ist es halt wirklich, wenn man damit Probleme hat, ist einer der ersten Schritte herauszufinden, was ist Glück für einen selbst? Wie definiert man das? Wo sieht man quasi seine Vorzüge und wo macht man quasi Abstriche? Das ist sehr subjektiv, aber grundsätzlich kann man sich da an der Maslow'schen Bedürfnispyramide quasi entlanghangeln. Die ist angreifbar, definitiv.
Aber ein Ansatz.
Genau, also die wird auch therapeutisch selten angewandt für wirkliche Einstufungen, sondern eher für das Konzept an sich verstehen. Also es gibt verschiedene Bedürfnisebenen, es gibt verschiedene Dinge, die für einen wichtig sein können. Und was ordnet man wie ein, was ist wie wichtig, sowas in der Art.
Ich habe mir so in die Richtung heute auch schon ein paar Gedanken gemacht. Ich bin irgendwie in die Richtung tendiert, dass das auch relativ schnell zynisch werden kann. Wenn jemand jetzt wirklich unglücklich ist, weil, keine Ahnung, gesundheitliche Probleme oder irgendwie eine Trennung oder was weiß ich, dass man solchen Personen immer sagen könnte, jaha, aber das dein Unglücklichsein, das ist vollkommen unberechtigt, stell dich nicht so an. Dieses und jenes Bedürfnis, Dach über den Kopf und deine Heizung funktioniert, die sind erfüllt. Also deswegen finde ich es schwierig, so eine objektive Definition von Glück wirklich an den Menschen anzulegen, wie es jetzt mit dieser Bedürfnispyramide beispielsweise sein könnte.
Also genau das ist ja der Punkt, wo ich sage, das wird therapeutisch eher zum Verstehen angewendet. Leid ist niemals vergleichbar, wirklich niemals. Jemand mit einem Nagel im Zeh oder einem eingewachsenen Fußnagel, der kann so genauso gut das Leid empfinden wie jemand, der gerade seine ganze Familie verloren hat. Ist ein bisschen krasser Vergleich, aber das empfundene Leid kann ähnlich sein.
Und statistisch ein Jahr, nachdem das alles vorbei ist, sind sie wieder genauso glücklich wie vorher.
Ja, gut, also wenn du es so sagst, klingt das schon merkwürdig, ne? Ein Jahr nach dem Verlust der kompletten Familie. Okay, ein Jahr nach dem eingewachsenen Zehennagel, ja.
Ja, ein Jahr, nachdem du halt darauf klargekommen bist, auf den eingewachsenen Nagel oder auf den Verlust der Familie, ein Jahr, nachdem du halt damit abgeschlossen hast, kommst du wieder auf dein Normal. Hm. Während du trauerst natürlich nicht.
Das gibt es auch als Positivbeispiel in Studien. Da wurde quasi Glück erfragt bei Lottogewinn vorher und nachher. Und im Prinzip kann man festhalten in der gesamten Studie, egal was passiert ist, ob du arm geworden bist oder wirklich im Lotto gewonnen hast, dein Glück war nach einem Jahr wieder genau das gleiche empfunden. Also wenn du nicht daran arbeitest, ist es tatsächlich für den Arsch. Da kannst du noch so großen Lottogewinn haben, das bringt dir eher wenig.
Ja, schon, bloß die Ansprüche steigen halt, würde ich einfach sagen. Also wenn du im Lotto gewinnst, dann könnte man ja erwarten, dass sich irgendwie die Lebenssituation ändert. So sei es die Wohnsituation oder, keine Ahnung, du gönnst dir halt Luxus, was weiß ich. Und wenn du nach einem Jahr dann wieder auf die Ausgangslage zurückfallen würdest beispielsweise, dann wärst du ja deutlich unglücklicher. Also du bist ja nicht in der gleichen Situation wie vor dem Lottogewinn. Ne? Du gewöhnst dich wahrscheinlich einfach nur an die Vorzüge oder an die Erhöhung des Glücks, die du zwischenzeitlich erlebt hast.
Ja, geht halt wirklich um das empfundene Glück.
Ja, das finde ich aber dann auch absolut nachvollziehbar. Also klar, wenn du jetzt in eine neue Wohnung umziehst, die geiler ist als deine alte, dann findest du das natürlich toll, aber dir scheint dann nicht über Jahre hinweg die ganze Zeit die Sonne aus dem Arsch. Irgendwann ist das halt Normalität.
Ja, das meine ich mit, wenn man nicht daran arbeitet. Es gibt auch dort Möglichkeiten, dran zu arbeiten.
Ja, noch bessere Wohnung.
Nee, tatsächlich nicht mit Veränderung der Lebensumstände, sondern mit der Betrachtung an sich. Und ich meine jetzt nicht, ja, geh mal ein bisschen raus, die Welt sieht ganz anders aus oder guck in Kriegsgebiet, Kinder leiden. Sowas meine ich nicht. Grundsätzlich geht man in der Glücksforschung davon aus, dass ca. 50% des Glücksvolumens oder des Glückpotenzials, das du empfinden kannst, ist angeboren. Der Rest ist komplett erarbeitbar.
Naja, 40%. 10% sind äußere Einflüsse.
Ah, okay. Ja, stimmt. 50% sind die, die du halt quasi nicht beeinflussen kannst.
Genau, 50% sind die Angeborenen, dann 10% äußere Einflüsse und 40% das, was du halt rein theoretisch beeinflussen könntest.
Durch Autosuggestion im Prinzip, oder wie?
Wie auch immer. Also wenn du halt für dich rausfindest, was dich glücklich macht und du dann daran arbeitest, dann sind das die 40%, die dich glücklich machen können. Wenn du dir zum Beispiel seit Jahren den Gedanken machst, boah, ey, damals hätte ich, keine Ahnung, Profi-Rennradfahrer werden sollen und ich bereue das immer noch, dann solltest du vielleicht den Mut fassen und Profi-Rennradfahrer werden oder vielleicht wenigstens ein Hobby in die Richtung aufbauen, weil dich das eventuell glücklicher macht.
Bin ich heute zu alt, zu und körperlich, meine Knie, die sind zu beschädigt, also werde ich für immer unglücklich sein müssen.
Wenn das mal dein Traum war, ja.
Nein, war es natürlich nicht. Zum Glück. Ha, darüber bin ich glücklich, dass ich nie Profi-Rennradfahrer werden wollte.
Oder man könnte auch einfach sagen, du erfindest einfach Ausreden. Das ist vollkommen normal, aber in der Regel ist seltenst jemand wirklich so körperlich beeinträchtigt, dass er nicht Fahrrad fahren kann.
Und selbst wenn man das wirklich auf Teufel komm raus möchte, wenn das wirklich der Traum ist, kann man das meistens trotzdem noch irgendwie verwirklichen. Ich habe im Zuge der Recherche eine Doku gesehen, wo unter anderem eine Ausdruckstänzerin war, die durch eine Krankheit querschnittsgelähmt wurde. Und die ist aber auch im Rollstuhl jetzt Tänzerin und fühlt sich im Nachhinein freier als vorher, weil sie jetzt nicht mehr in diesem Profizirkel ist und für sich tanzen kann und ihre eigenen Maßstäbe hat und nicht mehr den Druck von, ja, du musst hier und da und du musst das und das Aussehen haben, das ist halt alles von ihr abgefallen. Jetzt ist wirklich Tanzen das, woran sie hängt, und nicht mehr Tanzen als Profi, was sie ja damals immer noch gern gemacht hat, aber wie gesagt, das ist halt ihre Passion und das macht die jetzt auch im Rollstuhl. Also irgendwie scheint man es, wenn man es ganz hart möchte, dann trotzdem hinkriegen.
Wow, da muss man aber eine sehr optimistische Lebenseinstellung haben oder einen grundsätzlich sehr positiven Ausblick aufs Leben, glaube ich. Also das ist letztlich auch nur eine Änderung der Perspektive, ne? In dem Fall durch einen ziemlichen Schicksalsschlag mit schwerer körperlicher Verletzung und so, ist ja schon heftig, da können Menschen näher dran zerbrechen. Und ich glaube, das ist auch relativ normal oder ziemlich häufig, dass nicht Menschen eher daran zerbrechen, ja.
Ja, aber ich denke, gerade so ein Perspektivwechsel ist das, was man im besten Falle hinkriegt, wenn man wirklich todunglücklich ist.
Und es ist auch keine Schande, sich da Hilfe zu suchen.
Nee, weil man bei wirklich todunglücklich einen Perspektivwechsel alleine in der Regel nicht schafft.
Grundsätzlich, das ist halt dieses Problem mit Arbeit. Es gibt sehr viele Leute, die wollen gerne abnehmen, schaffen es aber nicht, beziehungsweise probieren irgendwie alles Mögliche in einer Inkonsequenz aus und sagen dann, ja, das funktioniert nicht.
Ja, klar, ne? Menschen nehmen gerne den einfachen Weg, Menschen arbeiten nicht gerne. Ich natürlich schon, liebe mithörende Kollegen, falls es euch gibt. Das ist ja vollkommen normal.
Ja, das Problem des Menschen ist halt auch, zufrieden zu sein, statt glücklich zu sein. Weil Zufriedenheit wesentlich früher eintritt, wenn man sich denkt, ja, ich bin halt zufrieden mit der Situation und man sich nicht fragt, bin ich denn auch wirklich glücklich damit? Ist das das, was ich mir immer erträumt habe? Ist das das, wo ich wirklich so mein Endziel sehe? Und das ist halt ungemütlich eventuell.
Gut, aber du musst jetzt auch nicht dein großes Endziel erreichen, um von dir behaupten zu können, dass du glücklich bist.
Aber vielleicht ist der Weg zu deinem nächsten großen Ziel ja auch das, was dich glücklich macht.
Nö, der Weg ist anstrengend.
Vielleicht findest du aber auf dem Weg neue Erkenntnisse, Freunde, Erfolge. Irgendwas, was dir persönlich hilft, quasi die Arbeit nochmal zu rechtfertigen, die du da reinsteckst.
Vielleicht ist der Weg aber wirklich anstrengend und auf halbem Weg merke ich, dass die vorherige Zufriedenheit eigentlich doch ganz okay war und vielleicht ist das große Endziel gar nicht so wichtig, weil man mit der Zufriedenheit auch sehr gut leben kann.
Ja, aber dann bist du dann wieder bei der Zufriedenheit und bei dem Weg des geringsten Widerstands, den der Mensch gerne einschlägt.
Vielleicht drücken wir das einfach mal ein bisschen positiver aus. Da komme ich dann auch zu meiner Definition von Glück. Sie ist Pareto-optimal.
Jetzt kommt er mit seinen komplizierten Wörtern. Ich bin unglücklich, weil ich das Wort nicht verstehe.
Jetzt musst du deine Definition definieren.
Pareto-Optimum ist das 20-80-Prinzip. 20% Arbeit bieten 80% Benefit. Was so viel heißt, wie wenn ich jetzt auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide gehe, ein paar Sachen quasi umstapel, so wie sie von meiner Priorität her wären, sehe ich, über 20% ist bei mir erfüllt. Deshalb bin ich nämlich auch zwischen 8 und 9. Mir geht's gut. Ich habe keinen Hunger, keinen Durst, nichts, was mich bedroht. Ich lebe gesichert, habe ein gesichertes Einkommen. Ich muss mir eigentlich um nicht viel Sorgen machen. Und ja, soziale Aspekte, ich kommuniziere mit Menschen, das reicht mir. Insofern finde ich, das ist sehr gut erfüllt.
Ja, also ich bin mit diesem Pareto-Optimum, mit diesem Prinzip nicht vertraut, aber das klingt halt schon extrem wenig, so 20% Erfüllung. Wenn du 20% erfüllt hast, dann sind das doch im Prinzip gerade mal die Grundbedürfnisse, die machen dann wahrscheinlich doch schon 20% aus, ne? Also bist du dadurch zu 80% glücklich?
Definitiv.
Ja. Er wird ja auch ein bisschen umstapeln, die Pyramide für sich anpassen.
Ja.
Selbstverwirklichung, was halt quasi ganz oben steht in der Pyramide, sehe ich halt als, ey, ganz ehrlich, das ist mir sowas von Latte. Also so wirklich absolut Banane, habe ich keinen Drang nach. Und Individualbedürfnisse sind halt so, ja, ich kann meinen Hobbys nachgehen, das reicht im Prinzip schon aus. Soziale Bedürfnisse, was halt direkt darunter käme, ja, also ich bin nicht einsam, reicht vollkommen. Es gibt auch noch eine Erweiterung der Maslow'schen Bedürfnispyramide, aber da muss ich sagen, da habe ich gerade kein Bild vor Augen. Das gibt dann noch so ein paar Aspekte, die dazukommen, wie Bestätigung von außen und ähnlichem.
Ja, das ist, glaube ich, direkt unter Selbstverwirklichung.
Ja, und was ich meine mit dieses Umstapeln, das spielt halt auch direkt eine Rolle von dem, ich sag mal, Weltbild, in dem man lebt. Was National Geographic festgestellt hat, ist zum Beispiel, dass bei der Glücksforschung die westliche oder die eher kapitalistisch geprägte Vorstellung von Glück mehr auf Selbstverwirklichung und Individualbedürfnisse geht. In so asiatischen Räumen ist das komplett anders. Da werden Individualbedürfnisse zurückgestellt und das Gruppenbedürfnis ist viel präsenter.
Also ist bei dir auch das Gruppenbedürfnis viel präsenter?
Ich würde es auf jeden Fall höher einordnen als, ja, mein eigenes.
Das Gruppenbedürfnis für Leute, die das Wort nicht kennen oder vielleicht gerade auf Klo waren, wie wäre das zu definieren?
Du willst, dass es deiner Gruppe, deiner Gruppe besser geht. Also, dass ihr insgesamt quasi voranschreitet. Keine Ahnung, dein Team, deine Familie, deine Hobbygruppe.
Potenziell aber auch weitergefasst, oder? Weil das war auch so eine Sache, bei der ich im Vorfeld so ein bisschen uneins war mit mir selber. Wenn du Gruppe jetzt auch auf die Menschheit im Ganzen oder jetzt die Menschen in Europa oder so definierst, dann ist das ja schon ein massiver Unterschied.
Ja, ich würde nicht mal sagen, dass ich alles für meinen Staat aufgebe.
Nee, auf keinen Fall. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, ich bin mit mir so zufrieden, ne? Ähnliche Begründungen wie Mike im Großen und Ganzen. Beim sozialen Bedürfnis würde ich sagen, ja, ich kommuniziere mit Menschen. Ich bin auch froh darüber, dass ich nicht so viel mit Menschen kommunizieren muss, dass ich täglich ausgelaugt bin. Und Selbstverwirklichung, gut, das ist für mich dann etwas wichtiger, aber dafür gibt's ja den Podcast. Aber wenn ich mal diese egozentrische Sicht, ohne das jetzt negativ zu meinen, mal ausblende und dann auf die Gesamtheit der Welt so mit einbeziehe oder die aktuelle politische Lage oder so, dann kann ich nicht behaupten, dass ich glücklich damit bin. Dann ist das eher relativ zum Kotzen alles gerade.
Das ist auch eine der Glücksbremsen. Das würde ich halt sehen bei diesem, warum ist Mecklenburg-Vorpommern so weit unten in dem Glücksatlas? Das spielt halt mit rein.
Ja, tut's definitiv. Deswegen bin ich nicht unbedingt bei einer 8.
Ich hätte halt bei dieser eher egozentrischen Betrachtung das Ganze ausgeblendet, wirklich nur meine persönliche Lebenssituation betrachtet.
Ja, bei mir spielt das ja alles quasi mit rein. Ich habe Kinder in die Welt gesetzt. Die Frage ist jetzt, ist das so eine schlaue Idee gewesen? Kurz nachdem unser zweiter geboren ist der Krieg ausgebrochen. Es sind halt alles so Sachen, die drücken die dann quasi ein wenig was aufs Gemüt. Es sind so süße, liebe kleine Kinder, die haben es nicht verdient, weißt du? Und dann,
Gut, aber das ist bei jedem im Prinzip so. Ich meine, ich würde auch gerne so lange leben wie möglich und möglichst auch in Freiheit leben, so lange wie möglich. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Deutschland bald eine Diktatur haben, aber ich meine, wer weiß. Oder wie lange der Planet in der Form noch bewohnbar ist. Das sind ja Fragen, die mich selber auch betreffen, theoretisch. Mhm. Also die kann man halt vielleicht trotzdem einwenden. Ich weiß halt nicht, ob so in der Theorie diese krasse Zweiteilung gibt, so einmal diese eher introspektive oder halt egozentrische Beurteilung und einmal das Einbeziehen von allem drumrum.
Die grundsätzliche Frage dabei ist ja nicht, spielt das jetzt mit rein oder nicht? In der Regel spielt es mit rein. Ja. Es gibt ja auch diese typischen Fragen mit, wie stark fühlst du dich durch den Krieg in der Ukraine belastet? Und wenn es dich zum Beispiel nicht belastet, weil ist ja so weit weg, keine Ahnung.
Kann ja sein.
Genau, dann kann das sein, dass das dein Glück auch gar nicht beeinflusst.
Ich finde irgendwie, man kann in der Beurteilung seiner eigenen Situation das schon ein- oder ausblenden. Also zumindest, wenn es einen nicht akut selber betrifft, natürlich. Jemand, der in der Ukraine lebt, der kann das sicherlich nicht. Mhm. Oder jemand, der indirekt so darunter leidet, dass er sich letztes Jahr keinen Strom mehr leisten konnte oder so, der kann das wahrscheinlich auch nicht. So, mich betrifft das allerdings persönlich alles nicht wirklich. So, dennoch kann ich diese Sicht halt durchaus anlegen.
Ja, aber dann setzt du dir eine künstliche Brille auf. Also was jetzt alleine aus diesem Vergleich quasi wir als, ja, uns betrifft das nicht und Georgia zum Beispiel schon kommt, ist, ja, für Georgia ist das wahrscheinlich ein größerer Faktor. Ganz objektiv wahrscheinlich auch. Alleine schon, weil sie hat ein Interesse daran, dass ihre Kinder in einer kriegsfreien Welt aufwachsen.
Oder in einer, die noch Wasser hat, die, dass man sich leisten kann. Also es sind halt einige Sachen, wo man sich denkt, in unserer Generation wird das noch nicht so katastrophal werden. Aber wenn man so die Wissenschaft und Artikel und was weiß ich was alles mitbekommt, dann hat man schon so den Gedanken, ich weiß nicht, ob die Generation meiner Kinder, die ich gerade in die Welt gesetzt habe, ob die das noch so geil haben werden. Kann natürlich sein. Vielleicht ist auch in deren Generation jemand dabei, der das komplett kippt und alles wird Friede, Freude, Eierkuchen, toll und weiß man aber halt jetzt nicht. Aber das Ding ist halt einfach, wenn dich der Krieg und Klimakatastrophe und was weiß ich, was jetzt gerade halt nicht so elementar in deiner Zufriedenheit stört, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Das heißt ja bloß, dass es in deiner Pyramide weiter oben steht und nicht so ein riesiges Gewicht hat. Das ist ja auch vollkommen legitim.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das so sagen kann, weil ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen pessimistischer eigentlich dem gegenüber eingestellt bin als du. Also ich glaube schon, dass das für uns zu unserer Lebenszeit alles noch sehr relevant werden kann. Vielleicht ist es halt wirklich so eine Art Schutzmechanismus. Ich versuche es halt auszublenden, wenn ich so meine jetzige Position beurteile. Hm. Bis jetzt die Welt komplett dem Bach runtergeht, ja, so 10 Jahre werden wir bestimmt noch haben. Vielleicht ändert sich das auch, vielleicht nimmt das, oder höchstwahrscheinlich nimmt das einen größeren Einfluss, je näher es kommt.
Ja, je mehr man das merkt. Aber die Sache ist ja auch bei deinem Bewerten von deiner jetzigen Lage, sollst du ja nichts ausblenden, sondern wirklich dich fragen, wie glücklich bist du wirklich in deinem Alltag, wenn du es nicht gerade ausblendest, sondern einfach nur ganz normal vor dich hinlebst.
Ja, letztendlich ist es dann wahrscheinlich wirklich weiter oben in der Pyramide. Klar, ne? Ist ja auch absolut nachvollziehbar, dass jemand, der davon direkt betroffen ist, dem dann mehr Gewicht zuweist.
Ja, das muss einen ja nicht alles gleich schlimm runterziehen. Ist ja gut, wenn es einen nicht runterzieht.
Hot Take. Das ist quasi die konträre Version der AfD-Wähler. Du könntest quasi deine Glückswahrnehmung insofern anpassen, indem du dich Tag ein, Tag aus immer nur mit dieser Scheißigkeit beschäftigst, dass du irgendwann extrem unglücklich bist.
Das ist ja das Merkwürdige, das mache ich ja. Also mittlerweile, seit Elon Musk Twitter übernommen hat, nicht mehr ganz so, aber ich bin ja den ganzen Tag am Doomscrollen, wie man es so schön nennt. Ich versperre mich dem ja nicht. Ich blende es halt nur aus, wenn ich jetzt so meine Situation beurteile.
Ja, also ich will auch gar nicht sagen, dass du dich davor versperrst. Dazu kenne ich dich zu gut, dass du zu viel auch sowas konsumierst. Aber du musst das in einer Form dann konsumieren, dass es dich richtig, richtig hart runterzieht. Werde quasi Bildleser.
Und bild dir deine Meinung. Nein, danke.
Ja, okay. Gut, ich würde natürlich sagen, ich bin davor gefeit, mich davon irgendwie beeinflussen zu lassen. Aber klar, ne, kann sein, dass es dann auch so einen Effekt hat.
Tausche die Musik auf Arbeit aus gegen Höcke-Reden, die im Hintergrund laufen.
Ja.
Na, eigentlich müsstest du dann eher sowas wie Wendler hören, oder?
Wir wollen ihm nicht zu viel zumuten.
Ja, du müsstest halt Wendler so nebenher während der Arbeit hören, weil Musik sollte dich ja nicht zu sehr ablenken. Und die Reden, die will man ja dann auch bewusst mitbekommen und dann halt die Stichworte mitrufen und...
Das muss alles ins Unterbewusstsein irgendwie nur so reinkriechen, das muss man, glaube ich, gar nicht bewusst hören.
Aber wenn man die ganze Zeit Wendler hört, ist einem dann nicht irgendwann alles egal?
Wow.
Badum.
Ich behaupte, das hätte auf mich keinen Einfluss. Ich würde das tatsächlich mal so experimentweise mal durchziehen wollen. Wirklich mal ein Jahr lang gar keine progressiven Sachen mehr irgendwie lesen, nur noch Bild konsumieren und Wendler hören und dann mal gucken. Mal gucken, was passiert. Also ich weiß nicht, ob das so einen Einfluss hat.
Wenn du das machst, führe ein Bullet Journal und zwar auch mit Zeitraum davor.
Ja, oder ein Vlog oder so, damit wir auch Spaß daran haben.
Nicht, ich meine schon Bullet Journal, weil man das objektiv einordnen sollte.
Wie gut findest du das Lied Laila?
Ich kenne es nicht mal wirklich. Ich kenne den Text. Ist absolut, also widerspricht allem meine Ansichten. Es ist mit das Schlimmste. Und ein Mensch, der das freiwillig hört oder auch noch abfeiert oder rechtfertigt, dass das irgendwo gespielt wird, der singt in meiner Gunst so massiv, dass ich mit dem eigentlich gar nicht kommunizieren will. Das fasst es so ungefähr
zusammen. Das wäre aber das Niveau, auf das du dich herabbegeben müsstest.
Ja klar, wie gesagt, so als Experiment, ich stelle mir das wahnsinnig interessant vor. Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt selber machen wollen, aber das mal so zu beobachten. Mike, hast du nicht Zeit jetzt so ein Jahr lang?
Ich glaube, dann sollten wir den Podcast abbrechen, weil ich finde das Lied wesentlich geiler.
Alter, was ist jetzt los? Holy shit. Der zweite innerhalb von 3 Minuten. Ja, mit Glück verbunden ist ja auch so der Begriff des Erfolgs irgendwie. Das ist ja, ja, wie hängt das zusammen? Wenn man Erfolg hat, jetzt nicht irgendwie konkret bezogen auf beruflichen Erfolg oder was auch immer, sondern einfach Erfolg. Wenn man sein Leben im Großen und Ganzen als Erfolg abzeichnet, und das ist vielleicht dann auch losgelöst von diesen globalen Umständen und so, ne, das ist dann ja wirklich etwas, was einen selber hauptsächlich betrifft, dann führt das zum Zustand des Glücklichseins.
Na, auf alle Fälle ist man dann vermutlich zufriedener. Ich würde sagen, es gehört zusammen. Ich würde sagen, Erfolg ist ein Teil von Glück.
Vielleicht ist das halt wirklich so diese egozentrische Ansicht, von der ich vorhin gesprochen habe. Vielleicht ist es einfach Erfolg.
Also hast du eigentlich deinen Erfolg bewertet?
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber wie gesagt, also der Erfolg kann dich ja durchaus auch glücklich machen.
Ich glaube, das ist einfach eine Definitionssache, weil ich denke, Erfolg definiert sich letztlich dadurch, dass er zu Glück führt. Oh, ich weiß es nicht. Es ist auch schon wieder das Beißen in den eigenen Schwanz und so. Wieso habe ich dieses Bild die ganze Zeit im Kopf?
Besser als Zahnstocher.
Jetzt habe ich dieses Bild wieder im Kopf, danke.
Naja, aber ich glaube, das ist auch sehr viel, was miteinander geht. Also dieses, man hat Erfolg, ist erfolgreich und ist deswegen glücklich oder halt zufrieden. Erfolg hat aber meistens auch mit Glück zu tun, also mit dem Quantum Glück, das man braucht, um super erfolgreich zu werden. Das bedingt sich als gegenseitig, fürchte ich. Und dann dieses persönliche Glücksempfinden ist dann aber das Große und Ganze im Allgemeinen, würde ich sagen.
Also ich würde das auch nicht unbedingt trennen wollen. Also Erfolg ist irgendwie schon so eine Komponente, die du damit reinbringen kannst. Aber die ist auch sehr subjektiv. Ich kenne Leute, die bezeichnen Erfolg wirklich als den beruflichen Erfolg. Und da geht sehr viel um, ja, Zahlen, BWL, Anerkennung. Und das sind aus meiner Sicht und so, wie ich mit denen immer bisher gesprochen habe, so ziemlich die unglücklichsten Menschen, die ich kenne, weil die immer nach diesem Erfolg streben. Hm. Das ist auch so ein bisschen das, was ich so ja medial quasi Erfolg nennen würde. Also wenn ich irgendwo in Filmen oder so Serien irgendwas von Erfolg höre, ist das immer, du machst viel Pada.
Ja, wir sind leider eine, so eine Leistungsgesellschaft und Kapitalsystem, was genau da halt immer schaut. Alles muss irgendwo messbar sein, es müssen Zahlen hinterlegt sein. Und wenn du die Zahlen nicht bringst, dann bist du offensichtlich nicht erfolgreich und ja, kannst halt nichts.
Und jetzt komme ich nämlich zu dem Schluss. Tobias, du bist ein sehr progressiver Mensch. Das ist nämlich auch das Bild, was ich so aus meinem Umkreis habe. Da ist Erfolg nicht beruflicher Erfolg. Da ist Erfolg schon, deine Wohnung sieht halbwegs aufgeräumt aus oder halt das, was man daraus macht. Also teilweise kenne ich Leute, da heißt es halt auch, es ist ein erfolgreicher Tag, wenn ich morgens aufgestanden bin und was gemacht habe. Und das sehe ich vollkommen ein.
Genau. Also klar, beruflicher Erfolg sicherlich ist auch ein Teil davon, ne? Bloß für mich würde beruflicher Erfolg jetzt nicht bedeuten, ich bin Geschäftsführer oder was weiß ich, ne? Sondern ich habe mein Ziel, was beruflichen Erfolg angeht, eigentlich erreicht und ich bin ein kleiner Angestellter. So, ist aber ausreichend für mich.
Du würdest auch dein Gewissen nicht für sowas aufgeben. Du würdest niemandem in den Arsch kriechen, um irgendwie eine Position höher zu kommen. Warum auch?
Ja, ich will die Position gar nicht. Das wäre ein völlig anderes Arbeitsfeld, das ich nicht ausüben möchte. Ja, für mich ist Erfolg dann auch, dass ich vielleicht schwere Phasen in meinem Leben überstanden habe und dann überhaupt erst die Möglichkeit hatte, so heute in meiner Situation zu sein. Das ist ein Erfolg, klar. Das ist ja auch etwas, was man Generationen unterstellt, dass jetzt so Millennials wie wir oder auch die Generation nach uns dann davon abweichen von diesem alten Erfolgsbegriff, den unsere Eltern, Großelterngenerationen noch vertreten hat.
Boomer.
Da kommen wir auch gleich zu einem Punkt, den ich fast vergessen hätte. Dieses Generationenproblem. Gerade erst vor kurzem ging relativ viral eine Influencerin, die geweint hat, weil sie einen 40-Stunden-Job machen musste und Gott verdammt, was ich da gelesen habe von so vielen alten Menschen oder verbitterten Menschen, was weiß ich, die halt alle gesagt haben, oh, die Arme, die kann nicht mal 8 Stunden am Tag arbeiten. Sollen wir sie jetzt einweisen? Sollen wir sie tätscheln? So richtig schön despektierlich. Wo ich mir gedacht habe, nein. Auch wieder National Geographic, Glücksforschung. Es gibt einen Zeitfaktor für quasi optimales Glück. Und der geht quasi von einem Optimum von 6,5 Stunden geregelter Arbeit aus. Beziehungsweise 6,5 Stunden nicht geregelte Arbeit, sondern ein regelmäßiger Tagesablauf sorgt sehr dafür. Nicht 8 Stunden. Und das haben wir auch schon so häufig feststellen können in anderen Studien, dass 8 Stunden Arbeit einfach nicht produktiv sind. 7, 6,5. Okay, hast ein Optimum. 1 Stunde verdallert man dann so oder so.
Ja, ach, da können wir auch nochmal separat drüber reden. Da gibt's ja noch andere Argumente, die die 40-Stunden-Woche als Relikt aus einer Zeit bezeichnen, wo halt die arbeitende Person, also der Mann dann in der Regel früher, sich um Haushalt oder Ähnliches nicht kümmern brauchte, sondern der ganze Kram von der Frau dann halt gemacht wurde. So, und wenn du jetzt als Single eine 40-Stunden-Woche hast, dann musst du eigentlich für 2 leben sozusagen und dich um den ganzen Scheiß kümmern. Hast dadurch dann wiederum keine Freizeit, in der du nicht entweder Arbeit, Haushalt, Erfüllen von Grundbedürfnissen wie zum Beispiel Nahrung, in der du das nicht machen musst.
Spätestens wenn du Kinder hast, bist du in der gleichen Schublade. Die wenigsten Familien können mit einem Gehalt auskommen. Also da sind auch beide arbeitstätig. Und da hast du auch dann, wo beide sich halt den Haushalt teilen müssen, weil sonst kommst du halt gar nicht mehr klar. Das schafft halt nicht ein Mensch alleine.
Und leider haben wir zu wenig Haushaltskräfte, dass die uns unterstützen können.
Also selbst wenn, musst du dann ja wieder zusätzlich Geld verdienen, um diese Haushaltskraft zu bezahlen.
Ja, aber du sparst ja effektiv Zeit.
Außer ich muss dafür noch einen Job annehmen, um das Geld für die Haushaltskraft zu haben.
Ja gut, dann wirst du das wahrscheinlich nicht machen. Dann wäre das ja Schwachsinn.
Ja.
Ja, das hat schon wieder was von dem ominösen Generational Gatekeeping, ne? Dass sich Leute, die jetzt seit längerem im Arbeitsleben stecken und immer die 40-Stunden-Woche erlebt haben, dass die sich darüber aufregen, dass jüngere Leute, die jetzt wahrscheinlich noch nicht so lange im Berufsleben stehen oder noch gar nicht, wer weiß, dann vielleicht auch eine Woche mit weniger Stunden durchaus gutheißen würden.
Ja, ich glaube, die verstehen das auch gar nicht.
Nee, bei denen gehört das dazu.
Genau.
8 Stunden Arbeit, am Tag komme ich nach Hause, bin tot, meine Frau hat mich sexuell zu befriedigen und gefäßt gekocht zu haben.
Ja. Aber nur am Wochenende, wenn man wirklich entspannt ist und auch die Kraft dazu hat.
Nee, sie sorgt ja dann für die Entspannung. Genau solche Sachen sehe ich halt bei uns zum Beispiel auch nicht als Erfolg. Und das ist auch das, was ich wahrnehme. Dass jüngere Generationen, die halten Erfolg quasi gleichbedeutend mit so einer Work-Life-Balance. Und das finde ich auch perfekt. Was nutzt mir ein Leben, wo ich 45 Jahre, 40 Stunden die Woche gearbeitet habe, danach total kaputt bin, erstmal von meiner wenigen Rente 100 Jahre in Therapie muss? Ja, nee, das ist kein erfolgreiches Leben.
Ja, zumal das Ziel der meisten sich auch gewandelt hat. Ich meine, heutzutage ist es nicht mehr das Nonplusultra für all die jungen Menschen, ein Haus mit Garten und einem Haustier, am besten einen Hund und, keine Ahnung, 4 Kinder. Das ist halt heutzutage nicht mehr. Ich kenne super viele Leute, gerade auch Frauen, die sagen, nee, ich möchte halt keine Kinder kriegen. Und auch einige, die sagen, so Eigentum besitzen ist nichts, was ich irgendwann tun möchte.
Genau, und das gibt, glaube ich, genauso viel Gegenwind. Ja, vor allem für Frauen wahrscheinlich. Wenn du als Mann sagst, du willst keine Kinder haben, also würde ich von mir auch behaupten, ich werde niemals Kinder haben, bin ich mir ziemlich sicher, dann kriege ich da jetzt nicht so den Gegenwind. Aber Frauen können sich dafür dann schon einiges anhören, denke ich.
Ja, vor allen Dingen, das geht ja auch teilweise so weit, wenn du jetzt als Mann sagst, bin jetzt, keine Ahnung, 35, ich möchte niemals Kinder haben, ich lasse mich sterilisieren. Dann macht der Arzt das. Du hast vielleicht noch ein paar Fragen zu beantworten und so. Wenn du als Frau mit 35 hingehst und sagst, ich möchte mich sterilisieren lassen, weil ich niemals in meinem Leben Kinder haben möchte, ich kann Kinder nicht ausstehen, findest du keinen Arzt, der das macht hier in Deutschland. Du musst nämlich dann wirklich so lange warten, bis du keine Kinder mehr kriegen kannst, also bis das wirklich gesundheitlich bedenklich wäre. Und dann darfst du sterilisiert werden, wo ich mir auch denke, ja geil, und was mit den Jahren davor, die quäle ich mich dann einfach rum, oder wie?
Ja.
Ja.
Und ich kann mich auch noch erinnern vor, lass das 10 Jahren gewesen sein, der große Aufschrei, als das eingeführt wurde, so Social Freezing, was weiß ich, also quasi das Angebot, du kannst als Frau deine Eizellen einfrieren lassen. Du darfst dann später Kinder bekommen, wenn du denn willst. Was das für ein Aufschrei war. Wie, du willst erst mit Ü30 Mutter werden? Du bist doch dann Rentner. Das geht doch nicht. Du bist jetzt Anfang 20, top Jahre. Du hast gefäßt, ein Kind zu bekommen. Oder allein die ganzen Omas, die halt, ja, Töchter, Schwiegertöchter belatschern mit, ja, Kind, wann ist es denn soweit? Ich will meine Enkel kennenlernen.
Oh ja.
Biologisch als Frau kann ich das nachvollziehen, weil 25 ist das Optimale, also bis 25 ist halt optimal, ein Kind zu kriegen. Danach gehen halt die medizinischen Risiken los. Deswegen kann ich verstehen, dass man sagt so, eine Eizelle einfrieren bis Ende 30 und dann noch Kinder kriegen, schwierig. Aber ich finde, da muss man aber auch im Gegenzug den Frauen eine vernünftige Lösung geben, Kind und Beruf unter einen Hut zu kriegen und da irgendwo ein Gleichgewicht zu schaffen. Weil es kann nicht sein, dass dann heißt, ja, du musst aber jetzt mit spätestens 30 deine 2 Kinder haben. Am besten bist du nebenher noch super erfolgreich und hast nie deine Tage, machst den Haushalt komplett alleine. Ey, was mache ich denn noch? Ich hätte jetzt die Welt retten.
Keine Frage, würden wir in einer kinderfreundlicheren Welt leben, würde sich wahrscheinlich auch niemand diese Frage stellen.
Naja, die Leute, die das fordern, dass du gefälligst mit 30 mindestens zweifache Mutter sein musst, das sind halt auch nicht dieselben, die die Bedingungen schaffen.
Ja.
Gleichzeitig haben die diese Bedingungen dann wahrscheinlich auch nicht vor Augen, ne? Die sehen halt nur, naja, die Situation, wie sie sein sollte, ob das jetzt Sinn ergibt für das Individuum oder nicht. Das wurde früher halt wahrscheinlich nicht hinterfragt. Also mit Sicherheit wurde es früher nicht hinterfragt, dann wurde das einfach so gemacht.
Ja, das war halt einfach so. Und ich meine, auch ich selber kriege das dann häufig mit. Ich habe mich dafür entschieden, für die Kinder jetzt erstmal zu Hause zu bleiben, bis die alt genug sind. Fehlt halt das Geld. Dann wird uns dann ständig vorgeworfen, ja, aber dann müsse mein Mann ja mehr verdienen. Wo ich mir denke, ja klar, der geht das in seinem Arbeitgeber und sagt, hey, meine Frau hat ein Kind gekriegt, bleibt zu Hause, ich muss jetzt mehr Geld haben oder wie. Das funktioniert so nicht. Aber dementsprechend gerade Glück jetzt im Moment bei mir nicht bei 8. Irgendwann, wenn sich das alles eingependelt hat, dann wird das garantiert wieder ein bisschen anders werden, weil ich muss auch sagen, mir fehlt die Arbeitswelt.
Dir fehlt da vielleicht wirklich dieses Rituelle.
Ja.
Dieses geregelt. Also mit Kindern hast du es zwar, aber...
Es ist halt anders. Ich vermisse schon dieses damals, du gehst halt auf die Arbeit, da triffst du deine Kollegen, du quatschst da mit ein paar Leuten, hast halt dann deine Sachen, die du fertig machst und dann gehst du nach Hause, du hast Feierabend und sowas. Das gibt's halt alles jetzt gar nicht mehr im Moment für mich. Also wird schon nice, wieder so wenigstens ein paar Stunden in der Woche wirklich dann sagen zu können, so hey, ich habe jetzt mal Kinder frei, ich bin jetzt tatsächlich einfach nur eine Erwachsene, die jetzt arbeiten geht und mit Erwachsenen spricht.
Sich auf Arbeit von den Kindern erholen, auch ein cooles Konzept. Ja.
Das haben meine Eltern nicht anders gemacht. Also da war das auch quasi bei denen auch schon ein bisschen normal, dass es halt hieß, ja auf Arbeit, immerhin keine Kinder.
Ja, also das ist bei uns ja ähnlich, wenn man jetzt so die Homeoffice-Situation betrachtet. Die Leute, die, als es wieder möglich war, während der Pandemie zuerst wieder ins Büro gegangen sind, statt Homeoffice zu machen, das waren meistens die mit Kindern.
Oh ja.
Du kannst nicht produktiv mit Kindern im Hintergrund arbeiten. Das ist absolut nicht möglich. Studien haben übrigens ergeben, dass Leute, die Kinder bekommen haben, auch wenn sie es vorher anders erwartet haben, nach dem Kinderbekommen nicht glücklicher sind. Nicht unglücklicher, aber nicht glücklicher. Was ja immer heißt, Kinder bringen Glück in die Welt.
Ja, ist auch wieder sehr subjektiv, ne? Ich würde sagen, es hätte das Potenzial, mich sehr, sehr viel unglücklicher zu machen.
Ja, aber wärst du jetzt ein Mensch, der sich Kinder wünscht, dann würdest du dich halt erst ganz riesig freuen, dass halt Kind ins Haus steht und wenn das Kind dann da ist, dann ist es halt dann doch nicht so, also es macht dich nicht unglücklich, aber es ist jetzt nicht, das hebt dich nicht von einer 6 auf eine 10 oder so. Also es ist kein Erfolgsrezept, ein Kind zu kriegen.
Also wir würden jetzt auch da so übereinstimmen, dass es im Prinzip keinen wirklichen gesellschaftlichen Konsens gibt, was Glück angeht, okay, so die theoretische Betrachtung von Glück, ne, die Bedürfnispyramide und so da vielleicht, aber einen gesellschaftlichen Konsens von Erfolg gibt's in dem Sinne nicht.
Nicht über die Generation hinweg, nein.
Und es gibt halt dieses Medienbild, ne?
Ja, das ist vielleicht das, was einem Konsens, also gut, Konsens per Definition ist es nicht, aber das wäre halt vermutlich das, was dem am nächsten kommen würde.
Deshalb würde ich das halt auch trennen. Das ist halt wirklich so dieses separate, in den Medien ist man sich quasi einig, was das ist. Vielleicht nicht überall, aber so grob.
Wir sind alle jung, hübsch, reich.
Tragen alle eine Size Zero und können uns aussuchen, mit wem wir schlafen.
Check, check, check.
Männer schlafen natürlich mit möglichst vielen Frauen, Frauen irgendwie mit keinem, weil die sind ja immer Jungfrau. Die Rechnung geht auch ganz wunderbar auf.
Ja, wenn man Homosexualität mit einbezieht, dann würde es aufgehen, aber das ist da, glaube ich, auch nicht vorgesehen.
Nee, medial ist das in Sonderform noch.
Wenn man bedenkt, wie viel LGBTQ noch für ihre Rechte kämpfen müssen, würde ich sagen, kannst du das rausnehmen.
Wäre eine Art gesellschaftlicher Konsens über Erfolg irgendwie nützlich? Wäre das Leben nicht viel einfacher, wenn gesagt würde, okay, du hast hier diese Checkpunkte, die musst du abhaken?
Nee.
Und dann weißt du, dass du Erfolg hast und dann weißt du auch, dass du glücklich bist?
Ja, dann steht da, du musst Kinder drauf haben.
Klar, kann sein, dass Kinder draufstehen. Kann auch sein, dass da draufsteht, du musst ein geiles Auto haben. Was weiß ich.
Ja, aber das sind ja dann schon wieder alles Punkte, die wieder potenziell die Hälfte der Leute wieder unglücklich macht. Also,
Ja.
Du hättest dann eine Vereinfachung, um irgendwo in der Gesellschaft in die Norm reinzupassen, aber mehr noch nicht. Und vor allen Dingen, wer hat dir die Norm aufgesetzt? Also im Moment habe ich eher so das negative Bild vom alten weißen Mann, der mir sagt, was Frauen glücklich machen soll.
Das wäre dann wahrscheinlich realistisch gesehen der Fall, ja.
Ja, das macht mich nicht glücklich.
Ich gehe da mal aus der Projektierungsebene ran. Die besten Arbeitsergebnisse bekommt man mit heterogenen Teams. Das heißt, wenn jeder irgendwie andere Ansichten hat, kann man wenigstens sagen, jede Ansicht ist beurteilbar. Demzufolge wäre eine einheitliche Definition davon vollkommen kontraproduktiv, weil wir quasi immer nach einem ganz bestimmten Punkt agieren würden. Und das bringt uns nicht weiter als Gesellschaft.
Naja, wenn die Definition von Erfolg ist, du hast exakt 2 Kinder, dann würde das die Gesellschaft weiterbringen, wenn alle dieses Ziel haben, weil dann die Geburtenrate ungefähr stimmt.
Ja, dann musst du aber noch Voraussetzungen quasi für die Kinder haben, weil einfach nur 2 Kinder haben, ganz ehrlich, unerzogen, das wären Stalin und Hitler. Schön, dann sind die beiden Kinder einfach mal Arschgeburten. Und das bringt uns auch wieder nicht zu, voran.
Ja, da kommen dann ja andere Vorgaben noch dazu. Du musst 10 Stunden am Tag arbeiten. Dann wird es genügend Erzieher und Ähnliches geben. So dass da keine Arschlochkinder bei rauskommen.
Die müssen dann aber auch geschult sein, dass das nicht passiert. Und die Kinder dürfen auch keine eigene Meinung haben.
Ja, in so einem System, da würde die eigene Meinung natürlich sukzessive abtrainiert werden, das ist klar.
Wir müssen dann aber auch Menschen zwangsweise zu Erziehern machen. Da finden sich nicht genügend Freiwillige. Zwangserzieher, die auch die Kinder zwangserziehen.
Aber da muss dann auch die Eignung und das Interesse von den Kindern berücksichtigt werden, weil sonst ist das einfach nur wieder kontraproduktiv. Eine Arbeit, die du ungern machst, ist nicht produktiv.
Ich glaube, das mit der Eignung ist dann tatsächlich ein Problem. Also ich habe gerade irgendwie so die DDR im Kopf, oder ich weiß nicht, ob das in China ähnlich ist. Hat so realsozialistische Systeme. Ich glaube, da wäre man so einer Idee gegenüber durchaus aufgeschlossen gewesen. Aber hat sich jetzt auch nicht unbedingt als Erfolg erwiesen, muss man ja zugeben.
Ja, das ist halt das Problem, ne? Also du kannst nicht jeden zu einem Gotterzieher machen.
Da müssen die Ausbilder der Erzieher einfach gut genug sein. Also es muss eigentlich mit einer Gruppe von perfekten Menschen anfangen und dann kann man das immer weiterführen.
Ja, das heißt, wir müssen erstmal vorher züchten. Wir bewegen uns auf sehr dünnem faschistoiden Eis, ne?
Ich wollte aber auch gerade fragen, kommen die perfekten Menschen aus dem Reagenzglas?
Ja, wahrscheinlich kommen die aus dem Weltall oder so. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin da auch nicht dafür, für alles, was ich gerade so erzähle. Ne? Ich frage mich nur, ob man irgendwie etwas Positives an so einem gesellschaftlichen Konsens finden könnte.
Ich wüsste was. Man müsste sich auf das Bare Minimum reduzieren. Sowas wie die Welt nicht weiter zerstören.
Da verschreckst du ja schon wieder die Hälfte der Leute.
Ja, aber das ist zum Beispiel ein Konsens, den, ganz ehrlich, jeder, der den nicht mit eingeht, der schneidet sich ins eigene Fleisch und ist aus meiner Sicht nicht erfolgreich.
Ja, aber das stört die Leute nicht. Also das ist ja heute schon so. Es gibt ja Maßnahmen, die auch der, die auch das Individuum treffen kann, um vielleicht nicht unbedingt dazu beizutragen, dass die Welt komplett den Bach runtergeht und die Erde unbewohnbar wird. Aber das würde ja eine Einschränkung bedeuten, wofür die Menschen nicht bereit sind. So, aber das sehen die natürlich nicht irgendwie als Einschränkung ihres Erfolgs. Das ist denen einfach scheißegal oder sie haben es nicht im Blick, wie auch immer.
Ja, weil sie eine andere Definition von Erfolg haben. Für die ist Erfolg, wenn sie jeden Tag in der Woche Fleisch essen können. Das muss halt einfach umdefiniert werden.
Ja, Erfolg oder eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß nicht, ob jeder Autofahrer, der 100 Meter auch immer mit dem Auto zurücklegt, das als Erfolg für sich ansieht.
Naja, das Auto ist da der Erfolg.
Ja, das mag sein.
Oder der Gegengedanke. Er sieht es als Misserfolg an, wenn er diese 100 Meter nicht mit dem Auto fahren kann oder darf.
Na, als Einschränkung zumindest, das auf jeden Fall, ja.
Genau, er hat den linksgrün Versifften nicht gerade ans Bein gepinkelt, also ist es ein Misserfolg. Also ich meine auch gar nicht das so krass, ne? Also wirklich so ein Bare Minimum. Du hast deine Waschmaschine nicht im Wald entsorgt, sondern zur Mülldeponie gebracht oder abholen lassen. Du bist ein guter Mensch, guter Erfolg. Du schmeißt deinen Müll nicht irgendwo auf die Straße. Ist ein Erfolg.
Ja, aber ein bequemes Leben ist ein Erfolg. Und es ist halt bequem, wenn ich nur das Fenster aufmachen muss und der Müll da raus kann.
Dann müssen wir dafür Voraussetzungen schaffen, dass du das machen kannst. Wie wäre es mit einer Müllrutsche?
Ohne Scheiß, ich wohne ja im Dachgeschoss, ne? Eine Müllrutsche würde auf der Skala, ich sag mal von 8, würde ich dann mindestens auf 8,5 steigen.
Ja, so eine Zentrale im Hausflur, wo du nur die Tür aufmachst, deinen Scheiß runterkippst und alles ist gut. Ja.
Warst du schon mal in einem Haus mit so einer Müllrutsche?
Nö.
Mach nicht. Das stinkt. Und das kann so dicht sein, wie es will. Das stinkt enorm.
Aber in unserem Chat gibt es auch den Einwand, es gibt kein Erfolgsrezept, um alle gleichermaßen glücklich zu machen, denn glücklich sein ist die sanfte Form der Suche nach dem Sinn des Lebens. Das habe ich auch in der Doku gehört. Dieser Sinn des Lebens.
Ja, das sind ja fast schon Synonyme, würde ich sagen. So hätte ich es halt auch gesehen. Mein Sinn des Lebens ist es letztlich, glücklich zu sein und den von mir definierten Erfolg zu haben. Also weiß ich nicht, ob das so üblich ist, einen großen Sinn des Lebens zu haben. Halt das Endziel, was wir vorhin schon angesprochen haben. Ich habe keine Vision davon, was mein Endziel wäre, was der Sinn des Lebens, der definierbare Sinn des Lebens wäre, den ich irgendwann erreichen will.
Ja, ich auch nicht. Aber ich habe gehört, dass es einige gibt, die für sich ihren Sinn des Lebens haben. Zum Beispiel jetzt diese Tänzerin, die da drin komplett aufgeht. Oder Extremsportler, die ihren Extremsport machen. Lauter solche Sachen, womit ich mich jetzt nicht identifizieren kann.
Ich möchte so wenig Leuten wie möglich auf den Schlips treten, trotzdem im Hier und Jetzt mich ausleben und irgendwann zufrieden sterben und nicht dabei ertrinken. Also ertrinken darf nicht der Fall sein. Dann war es Erfolg. Dann bin ich glücklich.
Wobei Sterben im All ja schlimmer ist.
Ja, gut. Aber ich habe halt zu viel Horror vorm Ertrinken.
Auf Sterben würde ich eigentlich gerne grundsätzlich verzichten, aber das ist als Sinn oder als endgültiges Ziel halt auch nicht so geeignet, weil das wird sich eventuell nicht verhindern lassen. Ich bin zu dumm, um irgendwie zu forschen, dass sich das verhindern lässt eines Tages.
Aber willst du ernsthaft ewig leben?
Ja. Wäre was für eine separate Episode, aber ja, definitiv, ohne Zögern.
Das ist auch was ich aus einer Doku gehört habe. Dass es nicht förderlich ist, würden die Menschen ewig leben?
Nein, natürlich nicht.
Also das ist fürs Glücksempfinden auch nicht förderlich, weil du halt dadurch dein Fokus auf den Wert der Zeit verlierst. Du würdest quasi alles, was dir vielleicht wichtig ist, total prokrastinieren. Mhm. Weil du hast ja noch Zeit, du hast ganz viel Zeit.
Du würdest dich mit Nichtigkeiten aufhalten.
Die Endlichkeit meines Lebens trägt zu einem Mangel an Glück bei, dass die Zeit eben doch relativ eingeschränkt ist.
Du musst dir einfach mal vor Augen führen. Mit jeder vergangenen Sekunde deines Lebens ist jede nächste Sekunde effektiv mehr wert als die vorherige.
Was? Warte. Lass mich drüber nachdenken. Gib mir eine halbe Stunde.
Also, du hast eine gewisse Lebenszeit. Und wenn eine Sekunde vergeht, ist quasi die Restlebenszeit kürzer. Das heißt, die nächste Sekunde ist anteilmäßig größer an der Restlebenszeit als die vorherige. Das Leben ist kurz, vor allem hinten.
Ich glaube, wir müssen die Frage auch irgendwie anders klären. Wenn du nur noch einen Monat zu leben hättest, würdest du dann an Dinge anders machen?
Wahrscheinlich nicht, da ich eben nicht so dieses Ziel vor Augen habe. Also ich hätte jetzt keine Dinge, die ich unbedingt noch erreichen will oder so.
Weil es gibt halt Menschen, wenn man denen sagt, ja, lebe jetzt diesen Monat, als wäre es dein letzter für eine Studie oder so, oder ist es wirklich ihr letzter Monat, dann leben die den wesentlich bewusster, nehmen Sachen vor und durch, die sie halt sonst aufgeschoben haben, wo sie gesagt haben, ja, nee, keine Ahnung, ich gehe jetzt lieber noch eine Stunde länger arbeiten oder sowas, weil Projekt XY halt noch ansteht. Aber wenn du halt weißt, du lebst halt nur noch einen Monat, dann lässt du das vielleicht eher stecken und gehst dann doch auf dieses Konzert, auf das du schon immer gehen wolltest. Und bist dann insgesamt dadurch glücklicher, weil du Dinge getan hast, die dich tatsächlich glücklich machen, statt halt nur vor dich hinzuleben.
Startet dieser Monat vor oder nach dem Gehaltstag?
Ja, wenn du Pech hast vorher.
Ja gut, dann würde ich nichts ändern, weil ich habe auch am Ende meines Lebens keinen Bock, irgendwie Hunger zu fristen. Aber ansonsten, wenn es nach dem Gehaltstag direkt ist, jo Leute, ich verzieh mich, lass mich krank schreiben. Und dann ab in die Welt.
Ich denke mal, dass die Studie so ausgelegt war, dass du dir dann halt auch leisten konntest, Dinge zu tun, die dich glücklich machen und du nicht da saßt mit, jo, morgen noch eine Stulle, ne?
Ja, wenn es eine sehr gute Stulle ist.
Ich habe das Deutschland-Ticket. Ganz Deutschland steht mir offen.
Ja, vielleicht Schleswig-Holstein ist so. Ich habe gehört, da sind die Menschen sehr glücklich. Muss ja an irgendwas liegen. Man sollte viel häufiger nach Schleswig-Holstein fahren.
Stimmt, wir können alle nach Sylt.
Ja, genau. Realistisch gesehen würde ich echt nichts ändern wahrscheinlich und wäre dann massiv unglücklich, weil ich den ganzen Kram, den ich sonst so mache, halt nur noch einen Monat machen kann.
Da liegt der Hund wohl begraben.
Ja, die nächste Idee für ein Experiment. Ein tödliches Gift initiieren, was einen nach einem Monat tötet und dann mal gucken, ob es wirklich so ist.
Das heißt, in diesem Monat wärst du Schrödingers Tobias, gleichzeitig tot und lebendig.
Man könnte das auch mit diesem anderen Experiment verbinden. Man setzt sich in diesem Monat halt wirklich so den rechten Medien und so aus. Und dann kann man nach dem Monat ja entscheiden, ne? Wenn das wirklich Wirkung zeigt, so dieser Einfluss, wenn der Mensch sich wirklich langsam in einen Nazi verwandelt, dann lässt man das mit dem Gegengift sein oder so. Ich arbeite das nochmal aus. Ich glaube, es geht schon in eine ganz gute Richtung. Müssen nur Freiwillige finden.
Mhm, ich nicht.
Ich glaube, es müssen sehr unglückliche Menschen sein, damit die sich darauf einlassen. Aber haben wir hier vor Ort ja dann offenbar genügend.
Ja.
Ja, was werdet ihr jetzt für Maßnahmen ergreifen, um kurzfristig noch ein bisschen glücklicher zu werden?
Ich esse Schokolade. Nein, also eigentlich gehe ich gleich ein Stück Kuchen essen.
Georgia, du hast mir meine Idee geklaut. Damit werde ich kurzfristig glücklicher. Toffifee White.
Ah, Toffifee ist auch eine gute Idee. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen.
Ich wusste nicht, dass es sowas wie Toffifee White gibt. Ich sollte häufiger Süßigkeitenregal mich umgucken.
Das ist die Special Edition aktuell.
Ich werde nichts essen. Ich werde mir jetzt einen leckeren 28 Black reinpfeifen, damit ich noch ein paar Stunden zocken kann. Und das und das Bewusstsein, dass ich jetzt im Gegensatz zu unseren Hörern 2 Tage frei haben werde, das reicht mir schon, um meinen Zufriedenheitsstatus, der ja, wie gesagt, eigentlich ganz okay ist, aufrecht zu erhalten.
Guter Plan mit dem Zocken.
Ich denke auch.
Oh ja.
Ja, aber unsere Zuhörer werden ja super glücklich jetzt schon sein, dass sie unseren Podcast hören konnten, unseren lieblichen Stimmen lauschen und unseren Meinungen folgen.
Ja, und sie könnten zu unserem Glück sogar noch ein bisschen beitragen. Man mag es kaum glauben, aber wir könnten sogar noch glücklicher werden, wenn besagte Zuschauer mit uns in Kontakt treten über die sozialen Medien auf Instagram, Twitter, Blue Sky oder Facebook oder über den Discord. Oder sich vielleicht freiwillig melden wollen für die Experimente, die wir angedacht haben.
Selbstversuche, Experimente am Menschen ist, glaube ich, so eine Formulierung, die nicht durchgeht.
Ja, ist belastet.
Selbstversuche, freiwillige Selbstversuche.
Genau. Wir haben eigentlich gar nichts damit zu tun.
Nein. Wir würden das nur dokumentieren für die Nachwelt. For the greater good und so.
Ja, ich glaube, es wäre rechtlich vielleicht auch ganz gut, wenn die Personen das selber dokumentieren würden. Wir bräuchten halt nur Zugriff auf die Dokumentation, das wäre ganz praktisch.
Ja, aber ich bin eigentlich ganz glücklich so jetzt damit.
Ich auch.
Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Start in die Woche. Viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Werdet glücklich. Lasst euch nicht durch irgendwelche Normen in irgendwelche Formen zwingen, die ihr nicht möchtet. Und bis bald.
Bis dann.
Nie hat meine Standardverabschiedung besser gepasst. Glück auf!